Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zum Vortrag des Historischen Vereins Die Revolution von 1918 und ihre Auswirkungen auf Schildach in Baden. Normalerweise versuche ich an dieser Stelle dann was Kluges zu sagen über den Referenten oder den Vortrag, aber das wurde mir heute vom Referenten verboten. Deswegen sage ich einfach nur noch, Helmut, du hast das Wort.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass trotz Corona und trotz erzwungener Anmeldung doch noch einige hier in die Kirche gekommen sind. Wir haben uns jetzt vorher überlegt, wie handhaben wir es jetzt mit diesen Masken? Und wir haben uns einfach dafür entschieden, nachdem die Zahlen zuletzt doch so steigen, dass ich Sie bitte, dass Sie alle Ihre Maske aufsetzen. Ich nehme jetzt das Recht, dass ich ohne spreche. Wir haben es vorher mal probiert. Wenn das Publikum wünscht, dass ich mit Maske spreche, spreche ich natürlich auch. Ich mache es den ganzen Tag sonst mit Maske. Aber man versteht mich wohl einfach besser, wenn ich keine aufhabe. Wir wollen ganz einfach nicht haben, wir sind hier zu Gast in der evangelischen Kirche und da wenn nachher was passiert, dass es dann heißt, wir haben hier in der Kirche was verbreitet und wir möchten natürlich auch nicht, dass im historischen Verein sowas angehängt wird. Und ich denke, wir werden uns auch in der nächsten Zeit noch dran gewöhnen müssen, noch mal mehr die Maske zu tragen, denn die Zahlen nehmen ganz einfach zu. Okay, vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich möchte Ihnen heute Abend von einem Ereignis erzählen, das für alle von uns auch heute noch von immenser Bedeutung ist, was aber eher verdrängt, vergessen, kritisiert und vor allem viel zu wenig gewürdigt wird. Es wurde auch 2018 meines Erachtens zu wenig gewürdigt, sowohl in Deutschland wie auch in Schildach. Da es unklar ist, wann die Revolution wirklich endet, schon 1918 oder 19 erst oder 21 oder vielleicht sogar erst 33, und wir auch nicht den ganzen Abend zusammensitzen wollen, möchte ich mich auf die Ereignisse von 1918 beschränken in Deutschland und in Baden und nur ein bisschen was von 1919 bringen, vor allem mit Schildach. Manche werden dabei vielleicht die blutigen Ereignisse der Revolution vermissen, aber das sind teilweise eben schon Gegenrevolutionen, sei es von links wie von rechts. Also, die Revolution von 1918 nach einem Zitat von Theodor Wolff und zwar schon am nächsten Tag am Berliner Tageblatt am 10.11.1918, die größte aller Revolutionen und ist ein Buchtitel geworden von Robert Gerwardt. Diese Revolution schuf eine Demokratie, von deren Errungenschaften wir heute noch profitieren. Ein Volk, durch Jahrhunderte hindurch von den harten Händen des Militarismus und der Bürokratie niedergehalten, zu Knechtseligkeit und dumpfem Gehorsam erzogen, steht auf und handelt, schreibt Lehner in Sozialdemokratie und Novemberrevolution 1983. Bis 1918, bis zu dieser Revolution, war in Deutschland eine Monarchie. Das heißt, die Staatsgewalt ging vom Adel aus. Und die wichtigste Folge dieser Revolution von 1918 ist in Paragraph 1 der Weimarer Verfassung verankert, nämlich die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Eine Adlige, Irma Reichlin von Meldeck, schrieb am 20.11. des Jahres, noch kann man diese Umwälzung in unserem Vaterlande weder begreifen noch fassen. Es kam alles so plötzlich, so unvorbereitet. Und die Zukunft steht schwer und dunkel vor uns. Wie kann ein irregeleitetes Volk so weit gehen, sein angestammtes, geliebtes Fürstenhaus zu stürzen, von dem es nur Gutes, seinem Wohle, Ersprießliches erfahren hat? Allein aus diesen Sätzen können wir die völlige Abgehobenheit dieser Kaste erkennen, die sich immer als etwas Besseres wie das normale Volk fühlte, Esau behandelte und auch ausbeutete. Ja, für die es einfach Gott gegeben war, dass sie in der Gesellschaftshierarchie ganz oben standen. 2500 Jahre vor Christus trafen die Clans der pontisch-kaspischen indogermanisch sprechenden Völker in Zentraleuropa ein und unterwarfen die alteuropäische Bevölkerung. Sie brachten diese Gesellschaftsstruktur, diese mehrgeteilte Gesellschaftsstruktur mit sich. 3900 Jahre später steht das deutsche Volk auf und bricht mit dieser Gesellschaftsstruktur und diesem Adelsspuck oder Steppenspuck. 1 und 3 mal 8, drei Kaiser an der Macht. 1888 war das Dreikaiserjahr. Hier sehen wir ein Bild nach einem Ölgemälde von Anton von Werner über die Eröffnung des Deutschen Reichstages im Weißen Saal des Berliner Schlosses am 25. Juni 1888. Drei Kaiserjahr deshalb, weil Kaiser Wilhelm I. starb und sein Sohn Friedrich III. Übernahm die Regentschaft, war dabei aber schon unheilbar krank, an Kehlkopfkrebs erkrankt, konnte nicht einmal mehr sprechen. Und 99 Tage später starb er und sein Sohn, Kaiser Wilhelm II., kam an die Macht. Man kann ihn hier sehen, hier in Rot gekleidet. Zu großen sind wir noch bestimmt und herrlichen Tagen führe ich euch entgegen, wie zum Beispiel dem Ersten Weltkrieg. Der begann 1914. Wir sehen hier das Deutsche Reich in den Grenzen von 1914. Man sieht das Blaue, das dominierende Preußen im Kaiserreich, Königreich Sachsen, Baden, Württemberg und das Großherzogtum Baden und links davon die Reichslande Elsass, Lothringen. Regiert wurde es eben von Kaiser Wilhelm II. Und seiner Frau Auguste Victoria. Links sehen wir die entsprechende Fahne, die man jetzt zuletzt auch wieder bei Demonstrationen gesehen hat. Da wird um Freiheit gerufen, es ist aber ein Zeichen der Unfreiheit, wurde auch unter den Nationalsozialisten neben dem Hakenkreuz benutzt. Sieht man manchmal, wie pervers gedacht wird. Ja, das ist kein Karnevalsumzug hier in Köln, was Sie da sehen, sondern das ist der Neujahrstag 1913 und man kann in der vordersten Reihe Kaiser Wilhelm II. Sehen mit seinen 6 Söhnen daneben. Ja, wenn man das anschaut und vergleicht es mit dem Elend in den Berliner Arbeitervierteln, in Arbeiterwohnungen, eine Wohnung, ein Zimmer, hier ein Ehepaar mit 7 Kindern. Da sieht man einfach auch den sozialen Unterschied, den es gab. Baden war damals Großherzogtum. Diese Fahne links oben, die Farben, kann man auch heute noch an der Schildacher Stadtbrücke sehen, obwohl seit über 60 Jahren kein Baden mehr existiert. Auch ein Anachronismus, der aber bis jetzt immer noch nicht wegzubekommen ist. Regiert wurde Baden, das Großherzogtum Baden, von Friedrich II. Und seine Gattin war Hilda von Nassau. Ja, und dann, wie gesagt, 1914 ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Wir sehen hier links die Berliner Morgenpost, rechts eine französische Zeitung Le Matin. Am 29. Juli erklärte Österreich-Ungarn-Serbien den Krieg. Das folgte dann unter anderem die Kriegserklärung von Deutschland am 1. August an Russland und am 3. August an Frankreich. Mit Hurra zog man in den Krieg von München über Metz nach Paris und nicht anders war es in Frankreich. Da wollte man nach Berlin. Eigentlich wäre das ja kein Problem gewesen. Die einen hätten nach Berlin fahren können mit dem Zug, die anderen nach Paris. Machen wir heutzutage auch. Wäre alles schön freundlich verlaufen. Aber mit viel Geschrei ging es in die Schlacht. Ja. Wenn man jetzt in die Gesichter schaut, dieser Soldaten, dann ist hier schon die Freude draus gewichen. Irgendwann mussten sie sich dann eingraben, es ging nicht mehr so weiter wie gedacht. Was wir hier sehen, ist die 30. Oberheeresleitung, die den Oberbefehl des deutschen Heeres hatte. Wir sehen hier den damals populären Helden von Tannenberg, Paul von Hindenburg, der offiziell Generalfeldmarschall, eigentlich mit seinem Stabschef Erich Ludendorff, der aber in Wirklichkeit dann eigentlich die Fäden spannen. Die Macht, die die beiden hatten, führte dazu, dass spätestens ab 1917 man von einer Militärdiktatur sprechen kann. Ludendorff mit seinem uneingeschränkten U-Boot-Krieg war dann auch dafür verantwortlich, dass die USA in den Krieg mit einbezogen wurde. Ja, sinnlos starben Millionen von Soldaten an der Front. Nur um so ein bisschen Eindruck zu gewinnen, warum am Schluss Soldaten doch einfach hier die Schnauze voll hatten vom Sterben. Zumindest die, die bis dahin überlebt hatten. Hier sehen wir heimkehrende Badener und auch wenn man hier in die Gesichter schaut, kann man einfach sehen, diese Soldaten waren erschöpft. Für die Deutschen war die Lage an der Front sowie auch in der Heimat hoffnungslos. Ein paar Aktionen von 1918. Am 3. März gab es den Frieden von Brest-Litowsk mit Russland, der aber keine nennenswerte Entlastung für die deutsche Westfront erbringt. Von März bis Juli versucht die deutsche Offensive an der Westfront doch mal durchzubrechen. Sie erzielen Geländegewinne, aber letztendlich wird kein strategischer Durchbruch damit erzielt. Hingegen ab August brechen die Alliierten zunehmend an der deutschen Westfront durch und das deutsche Heer muss sich zunehmend zurückziehen. So, jetzt wird es chronologischer und immer spannender. 11. August 1918, die Seekriegsleitung SKL wird analog zur obersten Heeresleitung OHL gebildet. Der einheitliche Oberbefehl erhält Admiral Scheer. Das Leitbild der Seeoffiziere war die große Seeschlacht mit England zur Durchsetzung der Weltmachtambitionen. Wer dafür stirbt, war denen ganz egal. Der Weg zur großen Seeschlacht mit der englischen Flotte schien frei. Am 12. September kommt es zu einem interfraktionellen Ausschusstreffen. Der interfraktionelle Ausschuss waren die Parteien, die an einem Waffenstillstand interessiert waren. Das waren die Mehrheitssozialdemokraten, von denen sich 1917 die unabhängigen Sozialdemokraten abgespalten hatten. Das war das Zentrum und die Fortschrittliche Volkspartei. Ebert sagt, wir sehen keine Möglichkeit, die Dinge weiterhalten zu können, wenn wir nicht zum Schluss kommen. Was meint er damit? Wenn keine Revolution geschieht, wenn wir keinen Bürgerkrieg haben wollen, sondern eine rasche Demokratisierung, dann muss irgendwie gehandelt werden, sonst kann die SPD die Massen nicht mehr halten. 23. September. Es kommt zu einer gemeinsamen Sitzung von Fraktion und Parteiausschuss der SPD, der MSPD. Der Mehrheitssozialdemokraten. Ebert sagt, die SPD muss sich unter allen Umständen an einer Regierung beteiligen, sonst drohen russische Verhältnisse. Was russische Verhältnisse sind, werde ich noch in Kürze zeigen. Wollen wir jetzt keine Verständigung mit den bürgerlichen Parteien und der Regierung, dann müssen wir die Dinge laufen lassen. Dann greifen wir zur revolutionären Taktik, stellen uns auf die eigenen Füße und überlassen das Schicksal der Partei der Revolution. Wer aber die Revolution in Russland erlebt hat, der kann im Interesse des Proletariats nicht wünschen, dass eine ähnliche Entwicklung auch bei uns eintritt. Also, kein revolutionärer Verlauf wie in Russland, das in Gewaltherrschaft, Bürgerkrieg und Chaos endete, sondern es sollte Richtung Demokratie gehen. Das war sicherlich eine der Schlüsselszenen schon vor der Revolution. Für eine Regierungsbeteiligung stimmte eine Mehrheit von 80 zu 21 Stimmen in der MSPD. Damit waren die Weichen schon für die Zukunft für eine allgemeine und breite Demokratisierung gestellt. So, wer ist dieser Friedrich Ebert? Scheidemann sagt, ein Mann mit organisatorischem Talent, taktischem Geschick und strategischem Kalkül gepaart mit einem ausgeprägten Machtinstinkt. Ja, eigentlich Sattlergeselle, stammte aus einer ärmlichen Familie und hatte sich emporgearbeitet zum Parteivorsitzenden der MSPD zusammen mit Hugo Haase und ab 1917 dann alleiniger Vorsitzender der MSPD. Golomann sagt, er hatte den unerschütterlichen Glauben eines deutschen Handwerkermeisters an die Ordnung. Oktober 1918. Es kommt ein Telegramm. Ich habe seine Majestät von Ludendorff. Ich habe seine Majestät gebeten, jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu verdanken haben, dass wir so weit gekommen sind. Wir werden also diese Herren jetzt in die Ministerien einziehen sehen. Die sollen nun den Frieden schließen, der jetzt geschlossen werden muss. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben. Das sind Fake News, richtig nach Trump. Ja, eingebrockt hat dem deutschen Volk Hindenburg und Ludendorff alles. Die einfach keinen Waffenstillstand schließen wollten. Natürlich noch die ganze Clique, die dahinter steckt. Und wie das so ist, das ist Offiziersehre. Die Offiziere, ja, wie beim sinkenden Schiff, die Offiziere, die steigen in das erste Rettungsboot und lassen das Schiff mit dem Rest einfach untergehen. Aber wie sagte es nachher der Nachfolger Gröner von Ludendorff, wir wollten die Waffe blank halten und den Generalstab für die Zukunft unbelastet lassen. Also haben sie einfach gelogen, damit es nicht ihnen an den Kragen geht und dass sie so mächtig bleiben, wie sie waren. Das ist die Grundlage für die sogenannte Dolchstoßlegende, dass die zivilen Parteien dem Heer an der Front den Dolch in den Rücken gestoßen haben und deshalb die Deutschen an der Front verloren haben. Staatssekretär im Auswärtigen Amt Hinze gibt Befehl an den Admiralstab in Berlin. Voraussetzung für den von der OHL geforderten Abschluss eines Waffenstillstandes ist die Einstellung des U-Boot-Krieges. Und aus dem OHL selber, der Chef der Operationsabteilung Oberst von Haie, gibt an den General der Seekriegsleitung, Admiral Scheer, durch, der Krieg ist verloren und es muss Frieden geschlossen werden. Am 2. Oktober werden die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Parlament durch Major von dem Busche informiert, dass der Krieg verloren ist. Es muss jede Stunde mit einem Durchbruch durch die Front gerechnet werden. Es wird berichtet, dass Ebert Tränen in den Augen standen. Ja, also irgendwie waren sie alle doch überrascht, dass es so ernst ist. Ja, es ging jetzt einfach darum, der bisherige Reichskanzler ist zurückgetreten, dass es eine neue Regierung gibt und da sollten eben die Parteien jetzt mit dazu. Scheidemann, der Fraktionsvorsitzende der MSPD, warnte, es kann den Sozialdemokraten nicht zugemutet werden, dass ein Prinz an die Spitze des Kabinetts steht, nämlich vorgesehen war Prinz Max von Baden, ein Cousin von Wilhelm II. Und es ist unangebracht, im Augenblick der schlimmsten Verhältnisse eine Verantwortung zu übernehmen, die die Partei wohl kaum zu tragen in der Lage ist. Und Otto Wels, auch einer der führenden Sozialdemokraten, sagt zu Ebert, bist du von Gott verlassen? Lass doch zum Teufel den Frieden diejenigen schließen, die den Krieg geführt haben, nämlich Ludendorff und Hindenburg. Ja, wirklich, die hätten wirklich nachher nach Frankreich reisen sollen und den Vertrag unterschreiben sollen. Es hilft alles nichts, Ebert stimmt sie um. Ebert, für ihn ist es wichtig, Verantwortung in dieser schweren Zeit zu übernehmen. Und er schickt dann Scheidemann in die Regierung, der mit Knurren und Schimpfen das annimmt. Also am 3. Oktober 1918 wird eine neue Regierung gebildet, an der Prinz Max von Baden steht als Reichskanzler. Am selben Tag kommt die Forderung der obersten Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg, die aufgrund der militärisch aussichtslosen Lage die sofortige Absendung eines Waffenstillstandsangebotes an die gegnerischen Alliierten fordert und eine Parlamentarisierung für erforderlich hält. An Präsident Wilson geht eine Note heraus mit der Bitte um Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Am 6. Oktober, egal was da passiert, gedeihen die Planungen zum Flottenvorstoß unter Konteradmiral Adolf von Trotha und Flottenchef Admiral Franz Ritter von Hipper. Die Flotte steht ein solcher Schlusskampf als höchstes Ziel vor Augen. Schlusskampf. Auch wenn er ein Todeskampf wird, daraus wird eine neue deutsche Zukunftsflotte hervorwachsen. Einer durch schmachvollen Frieden gefesselten Flotte ist die Zukunft gebrochen. Am 10. Oktober, obwohl sie das Verbot hatten, mit U-Booten weiter zu hantieren, wird das Postschiff, das zwischen Holyhead in Wales und Irland verkehrt, durch Torpedos versenkt. Über 500 Leute sterben dabei. Der 27-jährige Leutnant stirbt circa eine Woche später in einem Minenfeld. Ja, so wie die Leinster torpediert wurde, war es eine Torpedierung der Friedensgespräche, eine ganz bewusste Torpedierung. Am 11. Oktober billigt die SKL den Plan zum Flottenvorstoß in die Straße von Dover. Es wird, solange wir noch kämpfen können, nie und nimmer zugegeben werden, im Friedensschluss einem Vertrag zuzustimmen, der auf eine Verschlechterung oder Verkümmerung unserer Flotte ausgeht. 20. Oktober. Prinz Max von Baden beschwört den Admiral nochmal auf das Eindringlichste, dass sich die Marine in das Unabänderliche fügen müsse, da Zwischenfälle, die die Friedensaktion stören könnten, auf jeden Fall vermieden werden müssten. Am 23. Oktober kommt in kaum verschlüsselter Form die Antwort der Alliierten auf die Frage nach dem Waffenstillstand und bedeutet die militärische Kapitulation des Reiches und die Abdankung des Kaisers. Was ist die Reaktion der obersten Heeresleitung? Ein Rundum-Telegramm an die Truppenführer zum Weiterkämpfen bis zum Untergang. Ja, ein bisschen die Ursachen der Revolution, die nun folgen wird. Einmal die extremen Belastungen durch mehr als 4 Jahre währenden Krieg. Dann der allgemeine Schock über die Niederlage des Deutschen Kaiserreiches, dann die vordemokratischen Strukturen, dann die sozialen Spannungen, die Politik einer reformunwilligen Elite. Aber der unmittelbare Auslöser war der Flottenbefehl der Seekriegsleitung vom 24. Oktober 1918. Er wurde begleitet von einer reichsweiten Kampagne der obersten Heeresleitung, der Seekriegsleitung, der Vaterlandspartei, aber auch der evangelischen Kirche, die Friedensgespräche abzubrechen und in erneuter nationaler Einheit den Krieg fortzusetzen. Die Vaterlandspartei führte Kundgebungen durch und die evangelisch-lutherische Kirche unterstützte diese Bestrebungen durch Einschwören ihrer Gläubigen auf einen ehrenvollen Untergang. Wir können uns vorstellen, von hier oben wurde der ehrenvolle Untergang des deutschen Volkes, des deutschen Heeres gepredigt. Es kam zu einem Reförmchen im Oktober, sogenannte Oktoberreform. Die Reichsverfassung von 1871 wurde abgeändert und die konstitutionelle Monarchie wurde in eine parlamentarische Monarchie umgewandelt. Aber ein Friedensschluss war damit nicht erreicht. Die Machtstellung des Militärs im Reiche war nicht beseitigt und die Reform war noch immer umkehrbar. Verabschiedet wurde die Oktoberreform dann am 28.10. Ja, auf die Reaktion, den Krieg ungeschränkt weiter fortzusetzen, führte zum Protest. Prinz Max forderte vom Kaiser, dass es so nicht weitergeht, dass die oberste Heeresleitung macht, was sie will. Und er hat dann ein bisschen halbherzig gehandelt und hat Ludendorff entlassen. Nachfolger wird dann der württembergische Generalquartiermeister Wilhelm Gröner. Am 29. Oktober verlässt Wilhelm II. Auf Anraten von Hindenburg Berlin und begibt sich ins große Hauptquartier im belgischen Spa. War es die Flucht des Kaisers? oder war es schon wieder der Versuch der Wiederherstellung der alten Militärmonarchie? Ja, und die Seekriegsleitung, der ist alles egal, die verfolgt ihr Ziel. Am 29. Oktober kommt der Befehl zum Auslaufen der Hochseeflotte durch die Seekriegsleitung ohne Zustimmung und ohne Wissen des Reichskanzlers, auch ohne Informationen. Militärisch sinnlos, aber es war der eindeutige Versuch einer Gegenrevolution. Das einzige Ziel war, die Machtverschiebung im Innern wieder rückgängig zu machen und dem Militär wieder zu jener beherrschenden Stellung zu verhelfen, auf die es einen historischen Anspruch zu haben meinte, schreibt Winkler in seinem Buch 1993. Ja, was folgt? Die Matrosen haben natürlich mitgekriegt, dass sie hier einfach sinnlos geopfert werden sollen. Es kommt zu den ersten Ausschreitungen am 30. Oktober auf verschiedenen Schiffen. Adolf von Trotha befiehlt dann dem Flottenchef Franz von Hipper am selben Tag den geplanten Vorstoß aufzugeben. Der neue Plan ist ein Vorstoß von Torpedobooten gegen die englische Ostküste. Hier sehen wir das Linienschiff Thüringen, wo es am 31. Oktober dann zur Meuterei kommt. Offiziersmeldung 21 Uhr, Meuterei in der Flotte, mit Mühen auf den Schiffen unterdrückt. Die Matrosen auf der Thüringen, auf der Helgoland verweigern den Seeklarbefehl und begehen erste Sabotageakte. Aber mehrere hundert Matrosen werden verhaftet. Noch können sie sich nicht durchsetzen. 1. November. Die werden zurückgebracht nach Kiel und die Versammlung von 250 Matrosen im Gewerkschaftshaus. Sie fordern die Freilassung der festgesetzten Matrosen. 2. November. Nun sind es schon 600 Matrosen. Wieder Forderung nach Freilassung. 3. November. Wieder werden Matrosen verhaftet, dieses Mal von der Markgraf und in Kiel arrestiert. Diesmal versammeln sich schon 6.000 Menschen. Die Menge fordert unter der Losung Frieden und Brot, die Freilassung der Meuterer, die Beendigung des Krieges und eine bessere Lebensmittelversorgung. Der Demonstrationszug wird blutig gestoppt. Der 3. November ist der eigentliche Beginn der Revolution. Hier sehen wir einen Soldatenrat des Linienschiffes Prinzregent Luitpold und sehen auch hier schon die Losung: Es lebe die Sozialistische Republik. 4. November. Neue Unruhen ab 2 Uhr. Die erste Torpedodivision schließt sich der Bewegung an. Die ersten Soldatenräte werden gebildet. Um 13.45 Uhr meldet der Stadtkommandant, die militärischen Machtmittel zur Unterdrückung der Meuterei sind erschöpft. Es stehen keine sicheren Truppen mehr zum Einsatz zur Verfügung. Gegen 15 Uhr geht die Masse der Marineverbände an Land zu den Aufständischen über. Weitere Heeresverstärkungen schließen sich an. Am Abend ist Kiel fest in der Hand von etwa 40.000 revoltierenden Matrosen, Soldaten und Arbeitern. Das sind die Beschlüsse des Soldatenrates von Kiel. Freilassung sämtlicher Inhaftierten und politischer Gefangener, vollständige Rede- und Pressefreiheit, Aufhebung der Briefzensur, sachgemäße Behandlung der Mannschaften durch Vorgesetzte. Die Ausfahrt der Flotte hat unter allen Umständen zu unterbleiben. Jegliche Schutzmaßnahmen mit Blutvergießen haben zu unterbleiben. Alle Maßnahmen zum Schutze des Privateigentums werden sofort vom Soldatenrat festgesetzt. Es gibt außerdem keine Vorgesetzten mehr. Einfach nur ein Teil davon vorgelesen. Hier sehen wir ein Bild vom Matrosenaufstand vom 5.11. in Kiel. Ab 7.30 Uhr sind am 5.11. alle Schiffe teils gewaltsam unter Kontrolle gebracht und auf ihnen ist die rote Flagge gehisst. Am Vormittag nimmt ein zu gleichen Teilen aus USPD und MSPD zusammengesetzter Kieler Arbeitsrat seine Arbeit auf und unterstellt sich sämtliche zivilen Verwaltungsbehörden. Alle Offiziere werden entwaffnet, der Kieler Stadtkommandant Heine erschossen und als Folge davon, damit es nicht mehr entartet, wird eilig ein Sicherheitsdienst gebildet. Hier sehen wir demonstrierende Matrosen in Kiel und hier nach einer Gefangenenbefreiung am 6.11. Und hier eine Postkarte mit demonstrierenden Matrosen von Wilhelmshaven. Also es war nicht nur inzwischen auf Kiel beschränkt. Am 6. November normalisiert sich etwas die Lage in Kiel. Letztendlich hatten sie alles unter Kontrolle gebracht. Aus Berlin trifft der SPD-Reichstagsabgeordnete Noske ein und er wird zugleich von den SPD- und USPD-Anhängern zum seinem Vorsitzenden des Soldatenrates gewählt. Eine sogenannte Revolutionspostkarte, die Mutigen gehört die Welt. Freiheit Kiel. 7. November. Noske wird neuer Gouverneur für Kiel. Noskes Ansinnen ist nicht unbedingt, die Revolution weiterzutreiben, sondern eher zu dämpfen. War nicht unbedingt seine Absicht, dass diese Revolution weiterläuft, vor allem ungezielt weiterläuft. Er schwächt den Soldatenrat, indem er als eine seiner ersten Amtshandlungen einen Großteil der Kieler Matrosen beurlaubt. Ganz geschickt für Kiel, aber es war wie Corona. Er hat die infizierten Leute einfach über Deutschland verteilt und damit die Revolution in Deutschland ausgebreitet. Wir müssen nun einen Blick anderthalb Jahre zurückwerfen auf die Revolution in Russland, auf die sogenannte Februarrevolution in Sankt Petersburg. Es war ein friedlich herbeigeführter Machtwechsel. Es gibt ja unterschiedliche Zeitzählungen. 11. März nach gregorianischem Kalender, 27. Februar nach unserem Kalender. Zar Nikolaus befiehlt, das Parlament aufzulösen. Dieses widersetzt sich dessen Anweisung. Und am 12. März schlagen sich die Soldaten der Petrograder Garnison auf die Seite der Duma. Und der Petrograder Arbeiter- und Soldatenrat und die Duma übernehmen gemeinsam die Macht, was dazu führt, dass am 15. März Zar Nikolaus abdanken muss. Es kommt eine Übergangszeit, in dem die Konflikte zwischen Parlament und Arbeiter- und Soldatenräten zunehmen, bis es dann auch zu einem gewalttätigen Kampf um die Macht gerät. Der Konflikt war vor allem zwischen den sogenannten Menschewiki und Bolschewiki. Die Bolschewiki hatten sich 1903 von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands abgespalten. Die Menschewiki wollten ihre Partei demokratisch organisieren, die Bolschewiki hingegen strebten an, die Macht zentralistisch organisiert an der Parteielite zu überlassen. Es kommt dann hier zur Oktoberrevolution am 7. November nach russischer Zählung und mit der Erstürmung des Winterpalasts in Petrograd durch die Bolschewiki. Die gewaltsame Machtübernahme erfolgte durch die kommunistischen Bolschewiki unter der Führung Lenins als Folge ein mehrjähriger Bürgerkrieg, roter Terror und die Abschaffung der Bürgerrechte. Vor allem, was nochmal bezeichnend ist, im Januar hatte der Arbeiter- und Soldatenrat selber nochmal beschlossen, dass nicht er die Macht übernimmt, und dann haben die Bolschewiki einfach am nächsten Tag ihn aufgelöst. Statt alle Macht den Räten, hieß es jetzt alleinige Macht den Bolschewiki. Statt Freiheit gab es jetzt Abschaffung und Einschränkung der Menschenrechte. Es war die Geburt eines Staates, der auf Terror aufbaute, urteilte Manfred Hildermeier, Professor für osteuropäische Geschichte in Magdeburg 2017. Der offizielle rote Terror war der von der kommunistischen Partei nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland begonnene Staatsterror. Wir führen nicht Krieg gegen Einzelne, wir vernichten die Bourgeoisie als Klasse. Der rote Terror war gegen das Bürgertum gerichtet, er war aber genauso auch gegen die nicht-bolschewistischen Sozialisten gerichtet, gegen die Menschewiki, gegen Sozialrevolutionäre, gegen Geistliche, letztendlich gegen alle Teile der Arbeiterschaften, gegen alle Teile der Bevölkerung, die einfach nicht auf der Seite der Bolschewiki standen. Lenin befürwortete schon 1906, Gegner einer kommenden Revolution an die Wand zu stellen. Er ruft dann zum schonungslosen Massenterror gegen Kulaken auf. Schonungsloser Krieg den Kulaken. Tod den Kulaken. Was ist ein Kulake? Kulake ist ein reicher Bauer. Aber was reich ist, bleibt dahingestellt. Zwei Kühe konnten auch schon einen Kulaken ausmachen. Ja, das war dann die Rechtsprechung in der Zeit des roten Terrors. Die CK wurde zur Bekämpfung der Opposition gegründet. In der augenblicklichen Situation ist es absolut lebensnotwendig, die Tscheka zu verstärken, die Klassenfeinde der Sowjetrepublik in Konzentrationslagern zu isolieren und so die Republik gegen sie zu schützen. In den ersten 4 Jahren des Oktoberregimes waren dann 280 Todesopfer zu beklagen und ca. 10 Millionen durch die nachfolgenden Kämpfe. Ja, das sind die Folgen einer Räteherrschaft. Der Bürgerkrieg in Russland hatte mit dem Sieg der Bolschewisten geendet, der zugleich das endgültige Verbot der anderen sozialistischen Parteien und die Unterdrückung auch der Arbeiteropposition mit sich brachte, schreibt Brandt 2008. Was die Bolschewiki betrieben, war nicht Sozialismus oder Demokratie, sondern Putschismus und Anarchie. Und Deutschland ein solches Schicksal zu ersparen, erschien den Mehrheitssozialdemokraten fortan ein ihrer vordringlichsten Aufgaben, schreibt Finkler 1993. Und Sie werden sehen, das ist die Furcht der Mehrheitssozialdemokraten vor bolschewistischen Verhältnissen in Deutschland. Das wollten sie unter allen Umständen vermeiden. Vorher waren sie ja noch dieser russischen Revolution freundlich gegenüber, aufgeschlossen gegenüber gestanden. Aber diese Meinungsänderung innerhalb der Sozialdemokraten war ganz entscheidend für die weiteren Abläufe der Novemberrevolution in Deutschland. Die russische Revolution galt nun nicht mehr als Vorbild, sondern als abschreckendes Beispiel, wie es in Deutschland unter keinen Umständen laufen durfte. Wir kommen wieder zurück nach Deutschland, 5. November. Prinz Max beabsichtigt, nach Spaa aufzubrechen, also wir wissen, die Aufstände in Kiel, und den Kaiser zur Abdankung zu überreden. Er fragt Ebert: Sie wissen, was ich vorhabe? Wenn es mir gelingt, den Kaiser zu überzeugen, habe ich sie dann auf meiner Seite im Kampf gegen die soziale Revolution? Und Ebert sagt: Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale Revolution unvermeidlich. Wahrscheinlich hatte er gemeint, die sozialistische Revolution unvermeidlich, oder die bolschewistische. Ich aber will sie nicht. Ja, ich hasse sie wie die Sünde. 6. November. In den Massen brodelt es. Scheidemann sagt: Jetzt heißt es, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, sonst gibt's doch noch anarchische Zustände im Reich. Wir werden noch nachher sehen, wie er sich wieder selber da an die Spitze der Bewegung stellt. Leitgedanke von Ebert: Wie halten wir das Reich aufrecht und die Wirtschaft in Ordnung? Die MSPD sozusagen als Ordnungskraft und nicht als revolutionäre Bewegung. Aber am 7. September stellt die MSPD dann doch ein Ultimatum und fordert die Abdankung des Kaisers, viele andere Sachen noch mit dazu und den Drohnenverzicht des Prinzen. Gleichzeitig gibt der Oberbefehlshaber in den Marken von Linzingen heraus eine Bekanntmachung: In gewissen Kreisen besteht die Absicht, unter Missachtung gesetzlicher Bestimmungen Arbeiter- und Soldatenräte nach russischem Muster zu bilden. Derartige Einrichtungen stehen mit der bestehenden Staatsordnung in Widerspruch und gefährden die öffentliche Sicherheit. Ich verbiete aufgrund des § 9b des Gesetzes über den Belagerungszustand jede Bildung solcher Vereinigungen und die Teilnahme daran. Scheidemann versichert am 8. November: Meine Partei wird dafür sorgen, dass Deutschland vom Bolschewismus verschont bleibt. Die Abdankung kommt nicht. Prinz Max reist nach Spaa zum Kaiser. Der Kaiser hingegen droht: Sofern man nicht anderes sinnen werde, so komme ich mit meinen Truppen nach Berlin und schieße die Stadt zusammen. Ja, wir sind am Vorabend eines spannenden Wochenendes angelangt, das Wochenende vom 9. und 10. November. Die Lage ist so, dass Wilhelm immer noch deutscher Kaiser ist, das Ultimatum ist abgelaufen, es wurde dann verlängert. Scheidemann hat versichert: Ja, sie wollen nicht aus der Regierung austreten, bevor nicht ein Waffenstillstand geschlossen ist. Die bürgerlichen Parteien verlangen inzwischen seit auch die Absetzung des Kaisers. Und die SPD kriegt zu hören: Die Arbeiter, die drängen jetzt auf die Straße. die wollen jetzt was tun. Ja, die wollen was genauso tun wie die Matrosen. Ja, das Militär rückt ins Zentrum ein und bezieht Stellung vor dem, was vielleicht passieren könnte. Aber die Voraussetzungen waren günstig. Es waren nur 3 Jägerbataillone in Berlin vorhanden, also gar nicht so viel Truppen. Günstig für die MSPD war auch, dass ihr Vorsitzender Hugo Haase in Kiel war und die USPD keine Ahnung hatte, was er eigentlich machen will. Und ja, okay. Samstag, 9. November 1918. Ein grauer Samstag. Um 7 Uhr ruft Staatssekretär Philipp Scheidemann in der Reichskanzlei an und fragt, ob der Kaiser schon zurückgetreten sei. Ist er aber immer noch nicht. Um 8 Uhr trifft sich Otto Wels mit Vertrauensleuten der Berliner Betriebe. Und die sagen ihm, es ist unmöglich, auch nur einen Mann im Betrieb zu belassen. Alles geht heraus. Und dann entscheidet Otto Wels einfach für sich selber. Er verkündet namens der MSPD, der SPD, den Generalstreik. Dann geht hin und stellt euch an die Spitze. Geredet wird nicht mehr. Heraus aus den Betrieben. Auf die Straßen. Von heute an gibt es keinen Streit mehr in der Arbeiterschaft. Heute kämpfen wir den Entscheidungskampf unter dem alten gemeinsamen Banner. Heute mischt sich vielleicht unser Blut mit dem unserer Arbeiterbrüder im gemeinsamen Kampf. Komme, was kommen mag. Jetzt heißt es vorwärts, durch Kampf zum Sieg. Sie sind gerade fertig mit Ihrer Sitzung, kommt raus aus dem Sitzungsgebäude, das war im Parteiorgan der SPD gewesen, im Vorwärts. Ja, und wer fährt davor? Eine Abordnung von den Naumburger Jägern, einem kaisertreuen Bataillon, was am Vortag erst nach Berlin verlegt wurde. Die sind um 2 Uhr nachts geweckt worden von den Offizieren und sind mit Waffen ausgestattet worden, da sie gegen die roten Aufstände vorgehen. Vielleicht wussten sie aber schon, dass in Naumburg die rote Fahne weht. Auf jeden Fall hatten sie keine große Lust auf die Arbeiter, auf die Bevölkerung und auf ihre Brüder, die anderen Soldaten, zu schießen. Legten ihr Rangabzeichen weg und die armen Offiziere wussten gar nicht, was sie jetzt mit denen tun sollten. Ja, dann ist Otto Wels also zu den Naumburger Jägern in die Kaserne gegangen. Da war dann ein älterer Major. Und er erklärte, dass er seine Leute nicht mehr in der Hand hat und bittet auf Otto Wels einzuwirken, dass die Soldaten in der Kaserne bleiben, weil er sonst Angst vor einem Blutbad habe. Aber Otto Wels ergriff die Chance und sagte den Naumburger Jägern, jetzt ist es an euch, dem Blutvergießen da draußen ein Ende zu machen. Wenn ihr wollt, dass das Volk selbst sein Schicksal bestimmen soll, dann stellt euch stellt euch heute der Sozialdemokratischen Partei zur Verfügung. Bekräftigt das durch den Ruf, es lebe der Frieden, der freie deutsche Volksstaat, er lebe hoch. Ja, und er schaffte es, die Naumburger Jäger auf seine Seite zu kriegen. Und das machte er an diesem Tag noch mehrmals. Er zog von Kaserne zu Kaserne und hielt ähnliche Reden, die nicht heute mehr übermittelt sind. Um 9 Uhr tagt die Fraktionssitzung der MSPD und beschließt, die Sozialdemokratie solle dann die Regierung ergreifen, gründlich und restlos, ähnlich wie in München, wo am Vortag schon die Republik ausgerufen wurde, aber ohne Blutvergießen. Um 10 Uhr erklärt Scheidemann seinen Rücktritt als Staatssekretär. Inzwischen drängen immer mehr Arbeiter auf die Straßen, begleitet werden sie, wie man auf dem Bild sehen kann, von vielen Kindern auch, von Familien, die fanden das alles sehr belustigend, da mitzumarschieren, vielleicht noch ein paar Fähnchen zu schwenken. Da war richtig was los, ja, Revolution, toll. 11 Arbeiterkolonnen aus den Industrievierteln im Norden und Osten der Reichshauptstadt setzen sich in Marsch auf das Stadtzentrum. Preußens Kriegsminister Heinrich Scheuch ruft zur Verteidigung auf. Alles kommt darauf an, dass wir Berlin halten. Solange das gelingt, ist nichts verloren. Er erteilt Schießbefehl. Aber, wie man hier sehen kann, Brüder, nicht schießen. Soldaten der Garde-Ulanen übergeben ihre Kaserne den Mitgliedern des Arbeiter- und Soldatenrates. In der Zwischenzeit hat Prinz Max von Baden übermittelt ans Hauptquartier in Spa, dass das Kaisertreue, dass die Soldaten überlaufen. Und dann hat man gesagt, naja, also das wird ja wohl keine Chance mehr haben und Kaiser Wilhelm wird abdanken. Und innerhalb einer halben Stunde soll er Bescheid kriegen. Aber um 11.30 Uhr ist immer noch nichts eingetroffen. Und da entschließt Prinz Max von Baden einfach eigenmächtig, den Rücktritt von Kaiser Wilhelm II. Zu verkünden. Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen. Um 12.30 Uhr treffen die Sozialdemokraten bei ihm ein und fordern die Übergabe der Macht. Er möchte das ganz gern noch hinauszögern und er selber möchte Reichsverweser bleiben. Aber Ebert sagt, zu spät, ja, notwendig, um Ruhe und Ordnung zu wahren und Blutvergießen zu vermeiden. Er muss jetzt abtreten. Okay, fragt dann Ebert, ob er den Posten übernehmen will. Und Ebert übernimmt und sagt, es ist ein schweres Amt, aber ich werde es übernehmen. Er verspricht auch, dass die künftige Staatsform einer Nationalversammlung überlassen werden soll. Also ganz demokratisch, man zwingt nichts auf, sondern alles wird demokratisch beschlossen. Also Ebert war da ein völlig überzeugter und durchdrungener Demokrat. Unsere erste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Ordnung in jeder Beziehung aufrechterhalten bleibt, sonst können wir die geordnete Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln nicht betreiben. Jemand, der aufgewachsen ist mit Hunger, für den war es ganz wichtig, dass jeder auch was zu essen hat. Und wir wissen ja, dass damals auch wenig zu essen gab. Und das war ihm einfach das wichtigste Anliegen für die Bevölkerung. Wir können jetzt hier nochmal sehen. Friedrich Ebert rechts und links Philipp Scheidemann, der Fraktionsvorsitzende der MSPD. So, eine der ersten Handlungen als neuer Reichskanzler von Friedrich Ebert war, ein Appell an das deutsche Volk zu verfassen.
Mitbürger, der bisherige Reichskanzler Prinz Max von Baden hat mir unter Zustimmung der sämtlichen Staatssekretäre die Wahrnehmung der Geschäfte des Reichskanzlers übertragen. Ich bin im Begriff, die neue Regierung im Einvernehmen mit den Parteien zu bilden und werde daher über das Ergebnis der Öffentlichkeit in Kürze berichten. Die neue Regierung wird eine Volksregierung sein. Ihr Bestreben wird sein müssen, dem deutschen Volke den Frieden schnellstens zu bringen und die Freiheit, die es errungen hat, zu befestigen. Mitbürger, ich bitte euch alle um eure Unterstützung bei der schweren Arbeit, die unser hat. Ihr wisst, wie schwer der Krieg die Ernährung des Volkes, die erste Voraussetzung des politischen Lebens, bedroht. Die politische Umwälzung darf die Ernährung der Bevölkerung nicht stören. Es muss die erste Pflicht aller in Stadt und Land bleiben, die Produktion von Nahrungsmitteln und ihre Zufuhr in die Städte nicht zu hindern, sondern zu fördern. Nahrungsmittelnot bedeutet Plünderungen und Raub mit Elend für alle. Die Ärmsten würden am schwersten leiden, die Industriearbeiter am bittersten getroffen werden. Wer sich an Nahrungsmitteln oder sonstigen Bedarfsgegenständen oder an den für ihre Verteilung benötigten Verkehrsmitteln vergreift, versündigt sich aufs Schwerste an der Gesamtheit. Mitbürger, ich bitte euch alle dringend, verlasst die Straßen, sorgt für Ruhe und Ordnung. Berlin, den 9. November 1918, der Reichskanzler, gezeichnet Ebert.
Ja, die Massen aber begaben sich immer mehr ins Zentrum. Arbeiter- und Soldatenräte wurden in Berlin gebildet, das Oberkommando besetzt, das Haupttelegrafenamt besetzt, die Rathäuser besetzt, die Polizeiwachen besetzt, jeweils von Soldaten und Arbeitern. Zeitungsredaktionen wurden erobert. Nur nicht vorwärts. Otto Welz war so schlau gewesen, er hat gleich eine Abordnung von 100 Soldaten von den Naumburger Jägern zum Schutze des SPD-Parteiorgans Vorwärts dahingeschickt. Und als dann ein Auto mit Maschinengewehr von Liebknecht-Anhängern vorgefahren ist und wollte das Vorwärts erobern, hatten sie in die Mündungen von Maschinengewehren starren müssen, sind dann wieder abgefahren. Häftlinge sind befreit worden aus den Gefängnissen und der Polizeipräsident von Oppen im Polizeipräsidium musste kapitulieren. Hier sehen wir Revolutionäre unter den Linden am 9.11. Bernstein schreibt in seinen Memoiren über die deutsche Revolution, mittlerweile rückte der Nachmittag heran. Auf dem Platz vor dem Reichstag hatten sich ungeheure Züge von Arbeitern und Soldaten, denen sich ein nicht minder zahlreiches gemischtes Publikum zugesellt hatte, mit wehenden roten Fahnen und Plakaten, auf denen die Worte Frieden, Freiheit, Brot standen aufgestellt, eine unabsehbar singende und rufende Menschenmenge. So, was jetzt folgt, gibt es verschiedene Versionen davon. Zuerst wollte ich mich entscheiden für diejenige Version, die schon am nächsten Tag in einer Zeitung veröffentlicht wurde, und zwar in der Roten Fahne. Das ist die Ausgabe der Roten Fahne vom 10. November. Und hier ist es auch diese Rede von Philipp Scheidemann abgedruckt, die auch mitstenografiert wurde, aber wie es ja für einen Spartakusbund üblich ist, hat er das schon etwas zensiert. Und jetzt werden wir doch auf die mitstenografierte Rede kommen. Ebert und Scheidemann waren gerade, einen Moment, das muss ich mir nämlich, jetzt habe ich, Entschuldigung, also Ebert und Scheidemann saßen zusammen, Ebert hatte wohl hier gerade seine Rede geschrieben, saßen zusammen und löffelten, wie geschrieben ist, eine dünne Suppe, als es plötzlich zu als Soldaten reindrängten und es zu Tumulten kam. Ach, wie viel habe ich schon reden müssen. Na, wenn schon. Also, Scheidemann machte sich auf den Weg auf einen Balkon. Es gibt Bilder von dieser Rede. Die sind aber 10 Jahre später aufgenommen. Es gibt auch getürkte Bilder. Arbeiter und Soldaten! Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen. Der Militarismus ist erledigt. Die Hohenzollern haben abgedankt. Es lebe die Deutsche Republik. Der Abgeordnete Ebert ist zum Reichskanzler ausgerufen worden. Ebert ist damit beauftragt worden, eine neue Regierung zusammenzustellen. Dieser Regierung werden die sozialistischen Parteien angehören. Jetzt besteht unsere Aufgabe darin, diesen glänzenden Sieg, diesen vollen Sieg des deutschen Volkes nicht beschmutzen zu lassen. Und deshalb bitte ich Sie, sorgen Sie dafür, dass keine Störung der Sicherheit eintrete. Wir müssen stolz sein können in alle Zukunft auf diesen Tag. Nichts darf existieren, was man uns später wird vorwerfen können. Ruhe, Ordnung und Sicherheit, das ist das, was wir jetzt brauchen. Dem Oberkommandierenden in den Marken und dem Kriegsminister Scheuch werden je ein Beauftragter beigegeben. Der Abgeordnete Genosse Göre wird alle Verordnungen des Kriegsministers Scheuch gegenzeichnen. Also, es gilt von jetzt ab, die Verfügungen, die unterzeichnet sind von Ebert und die Kundmachungen, die sind gezeichnet mit den Namen Göre und Scheuch, zu respektieren. Sorgen Sie für die Sicherheit des neuen Volksstaates, den wir errichten werden. Es lebe die Deutsche Republik!
Ist das wahr? Sie haben die Deutsche Republik ausgerufen.
Es war. Das ist selbstverständlich.
Du hast kein Recht, die Republik auszurufen. Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das entscheidet eine Konstituante und nicht du.
Das war natürlich für Ebert, der für den Demokratie so viel galt, dass sich jemand einfach und sein Parteifreund sich eigenmächtig darüber wegsetzte, nicht eine Nationalversammlung hat darüber entschieden, sondern einfach Scheidemann hat von sich aus entschieden, es ist Deutsche Republik. Das war für ihn ein undemokratischer Vorgang und es wird geschrieben, dass er so erzürnt war, dass das Gesicht richtig rot war. Hätte man mal den Blutdruck messen müssen. Aber Scheidemann verteidigt sich. Wir erinnerten uns auch an eine Rede Lenins, gehalten schon Anfang April 1918 in Petersburg. Die Stunde naht, in der alle Völker auf ein Zeichen Karl Liebknechts sich erheben werden. Nun war die Situation klar zu erkennen. Wir kannten seine Forderung. Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. Deutschland als eine russische Provinz, eine Sowjetfiliale. Tausendmal nein, kein Zweifel. Wer jetzt die Massen vom Schloss her bolschewistisch oder vom Reichstag zum Schloss hin sozialdemokratisch in Bewegung bringt, der hat gesiegt. Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische? Nein, nein, nur nicht auch noch das in Deutschland nach all dem anderen Elend. Nicht überliefert ist die Rede von 14.30 Uhr von Friedrich Ebert. Um 16 Uhr ruft Karl Liebknecht die Sozialistische Republik aus, auf dem Balkon des Kaiserschlosses. Wer von euch die Freie Sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution erfüllt sehen will, erhebe seine Hand zum Schwur. Die Folge war, in Deutschland gab es plötzlich zwei Republiken, eine deutsche und eine sozialistische. Es war ein Spiegelbild der kommenden Entscheidungen. Parlamentarische Demokratie oder sozialistische Räterepublik. Dass man das mal ein bisschen gegenüberstellt. Parlamentarische Demokratie ist eine Mehrheitsherrschaft, sozialistische Räterepublik eine Klassenherrschaft, nämlich des Proletariats. Die Souveränität liegt bei der Demokratie beim gesamten Staatsvolk und in der Räterepublik nur bei einer Staatspartei oder eben dem Proletariat. In der Demokratie ist Kompromiss, gibt es Kompromisse und Koalitionen. In der Räterepublik eine Diktatur. Gewaltenteilung in der Demokratie und in der Räterepublik eine Interessenidentität. Ein freies Mandat in der Demokratie und der Räterepublik ein imperatives Mandat. Menschenrechte in der parlamentarischen Demokratie und Einschränkung der Menschenrechte in der sozialistischen Räterepublik. Freiheit und Wohlstand in der parlamentarischen Demokratie und, wie Orson Welles es geschrieben hat, in der sozialistischen Republik all animals are equal, but some animals are more equal than the others. Alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher wie die anderen. Ein bisschen noch so vom Eindruck, was da geschah. Auch dieses Mal jetzt aus der roten Fahne entnommen. Die militärischen Kommandos verließen ihre Posten und marschierten Arm in Arm in den Zivilisten durch die Straßen. Ein Leutnant und Musik schritten voran. Die Truppen sangen, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Die jungen Mädchen halfen die Maschinengewehre ziehen, die Straßenbahnen verkehrten und die Geschäfte blieben geöffnet. Das war Revolution am 9. November in Deutschland. Aber es gab auch Anträge der Spartakusgruppe, das war die linke Gruppierung noch in der USPD. Insbesondere verlangen wir die unverzügliche Wiederherstellung der deutschen Beziehungen zu der sozialistischen russischen Sowjetrepublik, der siegreichen Vortruppe der Weltrevolution, also der Spartakus wollte nachkommen, ja, dass nur das Zusammenwirken mit dieser vermag uns für die unvermeidlichen Kämpfe hinreichend zu stärken. Diese Leute, die noch eine Woche vor Ausbruch der Revolution jeden Gedanken an Revolution in Deutschland als Verbrechen, Putschismus, Abenteuer denunzieren, die erklärten, in Deutschland sei die Demokratie schon verwirklicht, weil Prinz Max Reichskanzler war und Scheidemann mit Erzberger in Ministerfracks herumliefen. Diese Leute wollen heute dem Volk einreden, die Revolution sei schon gemacht, die Hauptziele seien schon erreicht. Sie wollen den weiteren Fortgang der Revolution aufhalten. Sie wollen das bürgerliche Eigentum, die kapitalistische Ausbeutung retten. Dies ist die Ordnung und die Ruhe, die man vor ihnen behütet. Aber das Spiel wird nicht gelingen, sondern euch wird der Sturm hinwegfegen, ihr gestrigen Kumpane der bürgerlichen Reaktionen des Prinzen Max, ihr Schutztruppen der kapitalistischen Ausbeutung, ihr lauernden Vorposten der Gegenrevolution, ihr Wölfe im Schafspelz. So, jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer hier mit RL unterzeichnet hat, nach der noch immer Straßen benannt werden. Rosa Luxemburg. Es darf kein Scheidemann mehr in der Regierung sitzen. Es darf kein Sozialist in die Regierung eintreten, solange ein Regierungssozialist in ihr sitzt. Es gibt keine Gemeinschaft mit denen, die euch 4 Jahre lang verraten haben. Nieder mit dem Kapitalismus. Es lebe die Revolution. Es lebe die Internationale. Das Wolffsche Telegrafenbüro wird besetzt und verbreitet die Nachricht über Deutschland an alle. Hier hat die Revolution einen glänzenden, fast ganz unblutigen Sieg errungen. Die rote Fahne vermeldet, seit 3 Uhr steht der Nachrichtendienst dieses Büros unter der Vorzensur, wir sehen es wieder, des Arbeiter- und Soldatenrates. Ja, der Tag ist noch nicht vorbei. Die USPD ist wie gelähmt, perplex, verwirrt. Emil Barth von den Unabhängigen beschreibt die Szene. Da saßen nun die Leuchten und Größen der USPD so unbeholfen und zersaust wie eine vom Marder umkreiste Hühnerschar. Und alles schreit, Hase, wenn nur der Hase da wäre, ja. Sie wollen ihren Vorsitzenden haben, aber der Hase ist in Kiel. Und dann schicken sie 2 Autos nach Kiel. Das eine bleibt unterwegs schon in Hannover liegen. Das andere kommt in Kiel an, aber Hase suchen sie vergeblich, weil Hase ist in der Zwischenzeit schon im Zug nach Berlin. Ja, um 16. Irgendwann öffnet sich die Tür und Liebknecht kommt herein. Er diktiert die Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung. Alle Exekutive, alle legislative und alle richterliche Gewalt bei der Arbeiter- und Soldatenräten. Schweigen. Kein Beifall. Kein Beifall für Liebknecht. Der alte Sozialist Bernstein schreibt auf, als er aber das Bolschewistensystem aufzudiktieren sich anschickte, zuckte es mir durch den Kopf. Er bringt uns die Konterrevolution. Denn ein Militärputsch wäre die Antwort. Als dann Hase endlich eingetroffen ist, akzeptiert die USPD das Zusammengehen mit der MSPD. Die USPD akzeptiert, dass Bürgerliche in der Regierung sitzen dürfen. Die MSPD akzeptiert, dass alle politische Gewalt bei den Arbeiter- und Soldatenräten liegt. Der Tag in Deutschland, als die Welt stürzte, war vorüber. Am nächsten Tag begibt sich Kaiser Wilhelm ins holländische Exil. Überall in Berlin werden an der Stelle der zuvor spontan gebildeten Vertretungen Räte gewählt. Geplant ist jetzt von Liebknecht und den sozialistischen Obleuten, die Führung der Rätebewegung an sich zu reißen, die Regierung Ebert abzusetzen und die Revolution auf einen linksradikalen Kurs zu bringen und eine Regierung aus Spartakisten und Obleuten zu bilden. Am Morgen kommt es zur Einigung zwischen Ebert Sozialdemokraten und Hases Unabhängige auf eine gemeinsame, paritätisch besetzte Regierung. Für die MSPD gehören Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Otto Landsberg dem Kabinett an und für die USPD Hugo Hase, Wilhelm Dittmann und Emil Barth. Emil Barth hat aber gar nicht vor, lange in dieser Regierung sitzen zu wollen. Er plant eben mit den sozialistischen Obleuten, eventuell mit dem Spartakusbund, die Regierung am Nachmittag schon zu stürzen. Aktiv, wie schon am Vortag, wird jetzt wieder Otto Wels. Er geht wieder in die Kasernen, ruft die Soldaten auf, dass sie Soldatenräte wählen. Pro 1000 Arbeiter, pro 1000 Soldaten wird jeweils ein Rat gewählt. Flugblatt, kein Bruderkampf, Einigkeit und Gemeinsamkeit wird verteilt unter den Arbeitern. Und der Vorwärts schreibt, die Bruderhand liegt offen, schlagt ein. Der Vorwärts ist schon morgens ausverkauft. Basis des Streits und dann die Basis ist des Streits unter den Sozialisten müde. Hier sehen wir den Rat der Volksbeauftragten mit eben diesen 6 Mitgliedern. Vorwärts schreibt, die Einigung zwischen den beiden sozialdemokratischen Parteien ist vollzogen. Ebert, Haase, Scheidemann, Dittmann, Landsberg und Barth werden die neue Regierung bilden. Um 17 Uhr kommt es zur Eröffnung der Versammlung von ca. 3000 in Berlin nur betriebenen Kasernen gewählten Vertreter der Arbeiter und Soldaten im Zirkus Busch. Wie gesagt, Otto Wels war sehr aktiv gewesen. Speziell kontrolliert wurde nicht, wer da rein wollte, denn als Präsident war dann Emil Barth. Er eröffnete dann auch die Versammlung und forderte als erster Redner die Sozialistische Republik. Es kam Haase und dann Ebert. Ebert hielt sicherlich nicht die beste Rede seines Lebens. Man fühlte ihm einfach an, dass er sich hier nicht besonders wohl fühlte. Er gab aber bekannt, dass sich die MSPD und die USPD auf eine gemeinsame Regierung geeinigt haben. Kein Bruderkampf, ruft er aus und die Menge ist ganz begeistert. Als nächster Redner tritt Liebknecht an. Er warnt vor der Gegenrevolution. So, jetzt fällt mir irgendwie ein Blatt. Man muss es eben aus dem Gedächtnis machen. Ja, Liebknecht ist gemeint, das wähnt die Massen hinter sich. Er erzählt, dass die Gegenrevolution im Raume sei und die Gegenrevolution schon stattfindet. Und die Arbeiter und Soldaten im Raum maulen immer mehr und am Schluss fordern sie ihn wirklich, dass er von der Bühne geht. Und für Liebknecht ist das wirklich ein Fiasko. Doch noch gibt er nicht auf. Liebknecht und Barth und die sozialistischen Obleute haben eine Liste erstellt, Aktionsausschuss der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte, und haben einfach schon festgelegt, wer da drin ist. Das ist ungefähr so wie bei der Französischen Revolution ein Wohlfahrtsausschuss, den sie da gebildet haben und wollten damit, die Minderheit wollte damit eben an die Macht kommen. Und als sie das vorlesen, ja, dann springt der Sozialdemokrat Franz Büchel auf und schreit: Parität! Ja, und Barth, der die Sitzungsklotte gehabt, haut ihm die Glocke ins Kreuz. Ja, aber das Volk ist, oder die Arbeiter und Soldaten sind nicht mehr zu stoppen und schreien: Parität, Parität, Einigkeit. Und Tumult und Handgemenge findet statt im Saal. Barth schreit dann wieder: Das ist der Kampf, das ist der blutige Kampf. Und Ebert wird bedroht, persönlich bedroht. Er muss sogar fliehen aus dem Zirkus. Ja, er flieht, wo flieht er hin? Er flieht ins Kriegsministerium zum Scheuch, der Mann, der noch am Vortag den Schießbefehl erteilt hat. Und er hofft sich Hilfe von Scheuch, aber der hat überhaupt gar keine Soldaten mehr. Ebert ist von der Szene wirklich traumatisiert. Diese bedrohlich, brodelnde Masse an Emotionen, diese persönlichen Anfeindungen, diese Ängste werden ihn auch in der nächsten Zeit prägen. Er, für den Ordnung das Wichtigste ist, ja, wird zukünftig alles unternehmen, was gegen seine Form von Ordnung ist. Er wird damit aber auch das Militär wieder stark machen, ja, wird ihm zu seiner alten Macht zurückführen und ja, er wird es irgendwann noch bitter bereuen mit seiner Gutmütigkeit gegenüber diesem Militär. Dabei hätte er nicht mal fliehen müssen, denn die Soldaten waren ganz außer sich. Ja, ihnen ist diese Liste davor gesetzt worden, wo sie gar nicht mal drauf sind. Ja, und mit gezückten Säbeln, wie geschrieben wird, und mit Gewehren drängen sie nach vorn, drohen alles kurz und klein zu schlagen, bevor nicht irgendwie Parität ist. Und Barth weigert sich an die Regierung teilzunehmen, lieber schießt er sich eine Kugel in den Kopf. Ja, am Schluss endet es doch, dass die Mehrheit sich darauf einigt, Parität und Einigkeit, und es gibt eine überwältigende Mehrheit dann für die Regierung aus MSPD und USPD. Der oberste Souverän proklamiert der Arbeiter- und Soldatenrat, die Deutsche Sozialistische Republik. Er bestätigte 6 Mitglieder als Rat der Volksbeauftragten. Ebert ist nun kein Reichskanzler mehr, sondern Vorsitzender mit Haase von diesem Rat der Volksbeauftragten. Sie wählen einen paritätisch zusammengesetzten Vollzugsrat zur Kontrolle der Regierung, der 7 MSPDler, 7 USPDler und 14 Soldaten angehören. Und bis zur Nationalversammlung wird Deutschland durch die 6 Volksbeauftragten, die quasi über diktatorische Gewalt verfügen, ohne Kontrolle durch ein Parlament regiert. Fällt Ihnen auf, wer von Deutschland diese Regierung gewählt hat? Es war also rein Berlin. Hier nochmal eine Postkarte aus dem Deutschen Historischen Museum mit dem Rat, mit den 6 Räten, mit dem Rat der 6 Volksbeauftragten, mit den 6 Leuten. An das deutsche Volk wird bekannt gegeben, die aus der Revolution hervorgegangene Regierung, deren politische Leitung rein sozialistisch ist, setzt sich die Aufgabe, das sozialistische Programm zu verwirklichen. Sie verkündet schon jetzt mit Gesetzeskraft Folgendes. Der Belagerungszustand wird aufgehoben, das Vereins- und Versammlungsrecht unterliegt keiner Beschränkung mehr. Das ist für mich echt schlecht zu lesen. Für Sie wahrscheinlich genauso. Eine Zensur findet nicht statt, ganz im Gegensatz zur roten Fahne. Die Freiheit der Religionsausübung wird gewährleistet. Für alle politischen Straftaten wird Amnestie gewährt. Das Gesetz über das Vaterländische Hilfsdienst wird aufgehoben. Die Gesindeordnung wird außer Kraft gesetzt. Und die Arbeiterschutzbestimmungen werden wieder in Kraft gesetzt. Am 10. November geschehen aber auch die ersten Fehler. Die Volksbeauftragten bestimmen, dass 6 der 10 Staatssekretäre im Amt bleiben. Sie denken, sie haben selber nicht genügend Leute, um die entsprechend besetzen zu können. Nur 2 Staatsämter werden mit Sozialdemokraten besetzt. Der preußische General Scheuch soll abtreten. Und er sagt einfach, ich bleibe auf meinem Posten. Und Ebert dankt ihm dafür, dass er da bleibt. Außenminister wird der Monarchist Wilhelm Heinrich Solf. Und für das Reichsamt für Demobilisierung, eine Erfindung der Schwerindustrie, wird der bayerische Oberst Josef Köth bestimmt. Am 11. November wird der Waffenstillstand in Compiègne zwischen dem Deutschen Reich und den beiden Westmächten Frankreich und Großbritannien geschlossen. 16. bis 21. Dezember findet ein Reichsrätekongress statt, der erste allgemeine Kongress im preußischen Abgeordnetenhaus in Berlin. Reichsweit auf je 200.000 Einwohner bzw. 100.000 Soldaten wird ein Delegierter gewählt. Diese Soldatenräte treten nicht an die Stelle, sondern nehmen die alte militärische Struktur. Die Arbeiterräte in den Betrieben, aber auch die Arbeiterräte werden in den Betrieben gewählt, aber auch teilweise durch Absprache der örtlichen Parteiführung von SPD und USPD und von den Gewerkschaften bestimmt. Hier sehen wir ein Bild von diesem Reichsrätekongress. 490 Räte waren gewählt, 406 Arbeiterräte und 84 Soldatenräte. Anhänger der MSPD waren 298 Delegierte, die USPD brachte 101 Delegierte und der Spartakusbund gerade mal 10 Delegierte. Damit war die Entscheidung im Prinzip allein von der Zusammensetzung gefallen. Es ging um die Entscheidung parlamentarische Demokratie oder Rätesystem. Für die MSPD-Mitglieder aber war es die Wahl zwischen Demokratie und Bolschewismus. Und die MSPD strebte eine demokratisch gewählte Nationalversammlung an, wie es schon Eber gesagt hat am Anfang. Hier nochmal ein Bild. Der Antrag, das Rätesystem zur Grundlage der Verfassung der Deutschen Sozialistischen Republik zu machen und den Arbeiter- und Soldatenräten die höchste gesetzgebende und vollziehende Gewalt zuzuschreiben, wird mit breiter Mehrheit von 344 zu 98 Stimmen abgelehnt. 400 Delegierte stimmen für und 50 gegen die Nationalversammlung. Es ist das demokratische und entscheidende Aus für ein Rätesystem in Deutschland. Angenommen wird der Antrag der Mehrheitssozialdemokraten bis zur Regelung durch die Nationalversammlung, die gesetzgebende und vollziehende Gewalt dem Rat der Volksbeauftragten zu übertragen. Ein Zentralrat der Deutschen Sozialistischen Republik, der aber nie Bedeutung erlangen wird, wird zur Kontrolle des Rates gebildet. In diesem Zentralrat sitzen nachher aber nur Mehrheitssozialdemokraten, weil die USPD beleidigt war, weil ihr Antrag nicht durchgekommen war. Der Termin für die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung wird für den 19. Januar 1919 festgelegt. Und nach diesen Ereignissen in Deutschland möchte ich einfach kurz eine Pause machen, damit das Hirn wieder ein bisschen frei wird für die weiteren Vorgänge. Ich sehe eh schon, dass ich weit über der Zeit liege. Ich glaube, ich habe zu Hause viel schneller gesprochen wie jetzt hier. Ja, vielleicht einfach mal kurz 5 Minuten Pause. In jedem Bundesstaat des Deutschen Kaiserreiches lief die Revolution 1918 unterschiedlich ab. Die Umstürze in Kiel und in Berlin hatten zwar Auswirkungen auf die Peripherie, aber alle Umstürze und alles, was folgte, war weder zentral geleitet noch gar koordiniert. Revolution in Baden ist Revolution auf Badisch. Zwar auch revolutionärer Aufruhr, aber wie geschrieben ist, mit gebremstem Schaum, das heißt mit badischer Gelassenheit. In Baden gab es keine bürgerkriegsähnlichen Zustände wie in den Industriehochburgen oder wie gar in Bayern. Am 7. November schreibt Ludwig Marum, einen der führenden Revolutionäre in Baden, in der Mannheimer Volksstimme und im Karlsruher Volksfreund, der für Baden fordert er für Baden die Übernahme der Regierung durch die Vertrauensmänner des Volkes und die umgehende Reform der Verfassung im demokratischen Sinne. Am 8. November fordert eine sozialdemokratische Vertrauensmännerversammlung den sofortigen Rücktritt der Regierung und eine rasche Einberufung des Landtages zum Zwecke der Wahl einer parlamentarischen Regierung. Gleichzeitig wird aber auch schon die Arbeiterschaft ermahnt, im eigenen Interesse überall Ruhe und Ordnung zu wahren und nur auf Weisungen von der Leitung der Gesamtpartei zu hören. Doch die lässt sich nicht mehr leiten. Aber es sind in Baden die Soldaten, die die Initiative ergreifen. Am 8. November kommt es zur unbewaffneten Demonstration und Wahl eines Soldatenrates in Lahr. Aus Freiburg eine Maschinengewehrabteilung herbei, die es niederschlagen soll, aber sie schließt sich der Bewegung an. Die Forderungen der Soldaten gleichen den Kieler Forderungen, Freilassung aller politischen Gefangenen, vollständige Rede- und Pressefreiheit, sachgemäße Behandlung der Mannschaften durch Vorgesetzte, keine mit Blutvergießen verbundenen Schutzmaßnahmen, Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung nur durch den Soldatenrat. Am 9. November Demonstrationszug in Offenburg. Auch dort wird ein Soldatenrat gebildet, Militärgefangene werden befreit und am Morgen der Bahnhof, der Post, die Post und die Banken besetzt. Auch in Lahr kommt es zu einer Vollversammlung der Soldaten mit ca. 5000 Teilnehmern. Und am Abend erhebt sich die größte Garnison im Land in Rastatt. Weitere Soldatenaufstände finden in Mannheim und in Karlsruhe statt. Mit den Soldatenaufständen des 9. November in Mannheim und in Karlsruhe sind die Pläne der großherzoglichen Regierung durch die Aufnahme von Vertretern der Mehrheitsparteien des Landtags in ein neues Kabinett, die wachsende politische Unzufriedenheit zu dämpfen, obsolet geworden. Überall werden am 9. November nun Soldatenräte gebildet. Die Soldaten ergreifen die Initiative zum Umsturz. Sie übernehmen die öffentliche Gewalt und meist nur unter geringer Beteiligung von Zivilisten. Die Gründung von Arbeiterräten folgt erst mit deutlich zeitlichem Abstand. Hier ein Bild vom Soldatenrat in Freiburg. Ja, ein bisschen möchte ich doch was noch von der, auch wenn wir ein bisschen Zeit fortgeschritten sind, ein bisschen von der Stimmung bringen. Hier zum Beispiel aus Mannheim beschrieben in der Neuen Badischen Landeszeitung. Nachdem der Freitag, der bereits aus verschiedenen Gegenden Deutschlands Nachrichten über grundstürzende Änderungen in der politischen Macht und über die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten gebracht hatte, in Mannheim äußerlich das allgewohnte Bild zeigte, brachte der gestrige Samstag auch hier die große Bewegung in Erscheinung, die ganz Deutschland durchflutet. Zunächst fanden die Reisenden seit dem frühen Morgen den Bahnhof von einer Soldatenwache besetzt, die jedem ankommenden oder abfahrenden Militär die Achselstücke und die Waffen abnahmen. Auf diese Weise müssen ganz beträchtliche Waffenvorräte in den Besitz des Soldatenrats gekommen sein. Als in den Mittagsstunden Trupps von Soldaten mit roten Anzeichen und mit roter Fahne durch die Straßen zogen und den Bahnhof, den Ring, die Post besetzten, wurde die Erregung in der Bevölkerung allgemeiner. Da diese Soldaten aber stets die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Verhütung von Zügellosigkeiten für ihre Absicht und Aufgabe erklärten, blieb jede Panikstimmung aus. Die Besetzungsmannschaften, durch deren Tätigkeit der freie Verkehr nirgends gehindert wurde, bestanden zum großen Teil aus Matrosen, die mittags in Mannheim angekommen waren. Auf dem Bahnhofsvorplatz war während des ganzen Nachmittags lebhaftes Treiben, an dem allerdings die liebe Schuljugend ihren guten Anteil hatte. Mancher halbwüchsige Bursche versuchte, sich mausig zu machen, wozu ihm zwar keine Gelegenheit wurde, aber diese Schreihälse ließen ahnen, was derartige Zeiten ohne Selbstdisziplin der Menge bedeuten. Ein Wohlfahrtsausschuss, gebildet aus führenden Mitgliedern aller Parteien, hat sich zusammengefunden und auf dem Boden der freiheitlichen Entwicklung an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit mitzuarbeiten. Dieser Aufruf kann man hier sehen. Ich möchte jetzt da nicht mehr näher drauf eingehen. Gegen Abend bot die Stadt das Bild allgemeiner Spannung. Die Bevölkerung drängte sich ziellos in den Hauptstraßen. Die Geschäfte schlossen zum großen Teil sehr frühzeitig. Wo man Plünderungsversuche befürchten konnte, wie vor einem Waffengeschäft, waren vom Soldatenrat Posten aufgestellt. Das war der 9. November in Baden in Mannheim. Marum schildert es so, nachdem die Sache einmal so weit gediehen war, dass die tatsächliche Macht aus den Händen der bisherigen Machthaber in die Hände der Soldaten übergegangen war, war mein Gedanke, nun muss man dafür sorgen, dass die Parteien, die an die Macht wollen, auch tatsächlich an die Macht kommen. Insbesondere die Parteien, welche den Umsturz der Machtverhältnisse auf gesetzmäßigem Wege wollten, mussten den Aufstand in politische Münze umschlagen. Für die badischen Sozialdemokraten zeichnete sich nun das weitere Vorgehen ab. Es gilt, Einfluss auf die Soldatenräte zu gewinnen, sich selbst an die Spitze der Bewegung zu stellen und zugleich, wenn man den Umsturz auf gesetzmäßigem Wege will, den Gesprächsfaden mit der faktisch entmachteten großherzoglichen Regierung nicht abreißen zu lassen. Diese revolutionäre Bewegung wird auf eine breite Basis gestellt, als die Delegierten der beiden sozialistischen Parteien und der Soldaten zu gemeinsamer Beratung zusammentreten. Es wird ein erweiterter Arbeiter- und Soldatenrat gebildet mit je 25 Vertretern der beiden sozialistischen Parteien und aus 20 Soldaten in Mannheim. Und es ergeht die Aufforderung an die Arbeiter- und Soldatenräte der größeren badischen Städte, sofort die nötigen Schritte zu tun, um Baden als sozialistische Republik zu proklamieren und die Bildung einer Volksregierung in die Wege zu leiten. Hier sehen wir ein Bild vom Revolutionszug in Mannheim. Am 10. November wird in Karlsruhe auch die vorläufige badische Volksregierung als Mehrparteienregierung unter Einschluss bürgerlicher Parteien gebildet. Die Mehrheitssozialdemokraten erhalten 5 Mitglieder, die USPD das katholische Zentrum und den Liberalen J2. Ministerpräsident wird Anton Geis von der MSPD, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts davon weiß. Das Ergebnis ist das Zusammentreffen zweier unterschiedlicher politischer Tendenzen. Einmal die militärische Umsturzbewegung der Soldaten und zweitens eine spezifische badische Tradition einer auch die Sozialdemokratie einbeziehenden Kooperation zwischen den Parteien. Hier sehen wir diese vorläufige badische Regierung mit ihrem neuen Vorsitzenden Anton Geis. An das badische Volk wird dann verkündet, wir geben bekannt, dass sich heute eine provisorische Regierung für Baden gebildet hat, welche die Macht übernommen hat. Die neue Regierung wird aufgrund des allgemeinen Wahlrechts hervorgegangenen Landesversammlung darüber entscheiden lassen, welche Staatsform, ob Monarchie oder Republik für Baden maßgebend sein soll. Ohne Rücksicht darauf, wie diese Entscheidung ausfällt, soll Baden für die Zukunft ein Bestandteil des Deutschen Reiches bilden. Wir fordern das badische Volk auf, den Anordnungen der neuen Regierung Folge zu leisten und die Ruhe und Ordnung zu bewahren. Die Amten bleiben in ihren Stellungen und haben in treuer Weise ihre Pflicht zu erfüllen. Die Soldaten werden aufgefordert, in die Kasernen zurückzukehren und den dienstlichen Anforderungen zu gehorchen, soweit sie nicht für den Soldatenrat in Anspruch genommen werden. Nur wenn diesem Rufe Folge geleistet wird, ist es möglich, Ruhe, Ordnung und gute Verpflegung durchzuführen. Steht in der Karlsruher Zeitung am 14.11. Es kommt zu einer Verständigung zwischen der Volksregierung und den Arbeiter- und Soldatenräten. Von der Volksregierung wird die Einrichtung der Soldatenräte begrüßt und gut geheißen und die im Landesausschuss badischer Arbeiter- und Soldatenräte konstituierten Soldatenräte stellen sich mit der militärischen Gewalt, die in Händen liegt, hinter die vorläufige Regierung. Am 13. November verzichtet Friedrich II. Auf die Regierungsgeschäfte und fordert die Beamten auf, im Dienste des Staates zu bleiben und der vorläufigen Volksregierung ihren Dienst zum Wohle des ganzen Landes zu leisten. Am 22.11. verzichtet er auf den Thron und am 13. November wird von Anton Geis im Vorgriff die Freie Volksrepublik Baden ausgerufen. Hier nochmal ein Bild von einer Menschenansammlung auf dem Marktplatz in Karlsruhe. Karlsruher Zeitung schreibt, die neue Reichsregierung und die neuen Regierungen in den einzelnen Bundesstaaten haben eine Verantwortung übernommen, wie sie lastender und schwerer kaum je bestand. Wir müssen Hand in Hand arbeiten und haben nicht danach zu fragen, wer die Führung augenblicklich in der Hand hat. Wir wurden auch früher nicht danach gefragt. Die Hauptsache bleibt, dass überhaupt eine Führung vorhanden und dass diese Führung in zielbewusster Arbeit Gutes und Ordentliches leistet. Die Ereignisse bei der Revolution selbst haben in uns das Vertrauen hervorgerufen, dass die neuen Männer wissen, was sie wollen und dass sie redlich bestrebt sind, auf demokratischer Grundlage für das Wohl der Gesamtheit zu arbeiten. Und wenn es in dem neuen Aufruf der Volksregierung, der Arbeiter- und Soldatenräte Badens heißt, es sei erforderlich, dass alle Behörden bis zum letzten Mann einwandfrei weiterarbeiten, so dürfen wir hier feststellen, dass bei uns in Baden diesem Erfordernis bereits genügt wird. Hier nochmal ein Bild der Menschenmenge vor dem Karlsruher Rathaus. Auch hier kommt es zu einer Versammlung der Räte, diesmal in Mannheim am 21. und 22. November. Marum fordert oder hält die Rede und sagt, was wir wollen ist Demokratie. Wir wollen nicht die Diktatur einer Klasse, sondern die Aufhebung der Klassenherrschaft. Vertrauen gegen Vertrauen, das ist gegenwärtig besonders notwendig. Die Landesversammlung der Arbeiterräte erklärt sich zum Vorparlament. Sie versichert den Volksregierungen in Karlsruhe und Berlin ihr Vertrauen und ihre tatkräftigste Unterstützung und erwartet von ihnen auch weiterhin die energische Förderung der politischen und wirtschaftlichen Interesse der seither unterdrückten, ausgebeuteten Volksschichten. Die Wahl zur verfassungsgebenden Badischen Nationalversammlung wird für den 5. Januar 1919 festgelegt und Ludwig Haas als Innenminister in Baden hält fest, Baden ist wieder ein Musterland, weil das neue Regime hier am besten arbeitet. Ja, am 19. Januar 1919 kommt es dann zur Wahl der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Am 6. Februar tritt sie in Weimar zusammen, weil Berlin zu gefährlich geworden ist. Am 11. Februar wird Friedrich Ebert zum Reichspräsident gewählt und am 13. Februar wird die Regierung Scheidemann ernannt. Reichskanzler wird hier Scheidemann. Im Januar finden auch Wahlen in Baden-Württemberg statt. Am 13. April wird der neuen badischen Verfassung, die ähnlich der Schweizer Verfassung ist, in einem Volksentscheid zugestimmt. Das ist die einzige Verfassung, die per Volksentscheid bestimmt wird. Am 28. Juni kommt es zum Friedensvertrag von Versailles. Und am 31. Juli beschließt die Nationalversammlung die Annahme der Weimarer Verfassung, die am 11. August dann durch Reichspräsident Ebert unterzeichnet wird. Spätestens hier kann man eigentlich sagen, dass der demokratische Umbruch, die demokratische Revolution, manche bezeichnen es eigentlich auch nur als Evolution, vollzogen ist. Ein bisschen was zu den Räten, wie sie in Baden organisiert waren. Sie waren die Machtbasis der Regierung, sie füllten das Machtvakuum der alten Gewalten. Sie waren auch unverzichtbar zur Etablierung der neuen demokratischen Ordnung und sie unterstützten die Volksregierung zur Schaffung dieser parlamentarisch-demokratischen Ordnung. Im Gegensatz zu Berlin agierten aber Arbeiter- und Soldatenräte in Baden getrennt. Die Soldatenräte hatten am Anfang die militärische und politische Initiative ergriffen und beschränkten sich aber nach dem Umsturz auf die militärische Unterstützung, auf den militärischen Bereich. Was ihnen nicht gelang, war die Kontrolle über das preußische Generalkommando in Preußen. Sie waren zuständig für die Entwaffnung und Demobilisierung und ein Großteil des Heeres aus Frankreich kehrte eben über den Rhein zurück. Sie waren zuständig eben für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung und sie waren organisiert im Landesausschuss der Soldatenräte. Mehrheitlich lehnten sie den Bolschewismus ab. Arbeiterräte oder wie sie sich später nannten, Volksräte, waren für die politische Sicherung der Errungenschaften der Revolution zuständig. Sie kümmerten sich um die zivilen Angelegenheiten des Volkes. Im Wesentlichen unterlag ihnen die Kontrolle der Lebensmittelversorgung. Sie hatten auch ein kommunales Kontrollrecht und sie waren organisiert in der Landeszentrale der Arbeiter-, Bauern- und Volksräte. Mehrheitlich waren sie sozialdemokratisch ausgerichtet. Kurz möchte ich die postrevolutionäre Gewalt anreißen, nur nachdem der Reichsrätekongress beschlossen hatte, dass es eben eine parlamentarische Demokratie gibt und keine Räterepublik, verschärfte sich die Differenz von denjenigen, die das trotzdem wollten. Am 6. Dezember kam es zu den ersten weiteren Toten beim Demonstrationszug der Spartakisten. Am 23.12. wurde versucht, die Regierung festzusetzen durch meuternde Marinesoldaten, die 80.000 Sold forderten. Am 24.12. kam es dann zur Blutweihnacht, als zum ersten Mal das Heer wieder gegen Revolutionäre eingesetzt wurde. Es gab dann Januaraufstände nach der Absetzung von Eichhorn, Märzkämpfe und dann vor allem die kommunistische Räterepublik in Bayern. Der Januaraufstand begann mit der Besetzung des Berliner Zeitungsviertels. Ein provisorischer Revolutionsausschuss zum Sturz der Regierung und für die Übernahme der Macht wird beschlossen. Die Regierung wird einfach für abgesetzt erklärt. Und es war der letzte Versuch der extremen Linken, die Wahl zur Nationalversammlung zu verhindern und eine Rätediktatur zu errichten. Es war eine Minderheit, die einfach nicht akzeptieren konnte, dass ihre Vorstellungen nicht durchgesetzt wurden. Und man kann da erkennen, man wirft ihnen ja gerade Scheidemann und Ebert vor, dass ihre Angst vor den Bolschewisten viel zu übertrieben war, aber das war sie eben nicht. Die revolutionären Obleute, der Zentralvorstand, der Berliner USPD und die KPD verlangen einen gemeinsamen Aufruf, den Kampf gegen die Judasse in der Regierung. Sie gehören ins Zuchthaus, aufs Schafott, gebraucht die Waffen gegen eure Todfeinde. Und wie Kepner in seinem Buch 2017 feststellt, das war der Aufruf zum Mord, an dem keine spätere Verklärung etwas ändern wird. Die Revolutionsleitung erklärte sich selber zur Regierung, wurde aber dann durch Regierungstruppen niedergeschlagen. Was sie erreicht haben, was schon im Zirkus Busch damals war, was ich erzählt habe mit dem traumatisierten Eber, der dann Zuflucht beim Scheuch gesucht hat, war, dass sie natürlich diese Regierung wirklich in die Hand des alten Militärs wieder zurückführen, so wie es Bernstein eigentlich prophezeit hatte, und damit wirklich einen Teil der Revolution zunichte machten. Es waren nicht die rechten Sozialdemokraten, sondern es waren die Linken, die dafür verantwortlich waren. So, jetzt zur Revolution in Schildach. Was gab es an Revolution in Schildach? Ja, in Schildach gab es keinen Fürst zu stürzen. Der letzte Herzog von Uslingen, der war schon lange tot. Freiheitsrechte gab es auch keine zu verteilen in Schildach. Das ist natürlich in Berlin geschehen, das ist in Karlsruhe geschehen. Schildach ist ja etwas kritisiert worden, auch in einem Artikel in der Ortenau, dass zu wenig revolutionär gehandelt worden ist, dass zu wenig Sozialisierung, also Enteignung durchgeführt wurde. Ja, erstmal, was änderte sich politisch nicht? Bürgermeister Wolpert blieb, der Gemeinderat blieb zusammengesetzt. Wenn man die Gemeinderatsprotokolle reinschaut, dann könnte man meinen, eine Revolution hat in Deutschland überhaupt nicht stattgefunden. Das findet überhaupt gar keine Erwähnung. Aber Schildach blieb nicht unpolitisch und es blieb nicht inaktiv. Ein Volksrat ist entstanden, nur in 20% der Orte in Baden wurde eine Räteorganisation gebildet. Schildach gehörte also zu diesen 20% aktiven Orte. Ab 5. Dezember ist der Arbeiter- und Soldatenrat in Schildach aktenkundig. Auch eine Volkswehr entsteht. Das ist hier eine Rechnung über einen Stempel. Ja, A- und S-Rat von Schildach für 3,80 Mark. Hier sehen wir den Stempel des Volksrates von Schildach, gezeichnet vom Vorsitzenden Sauerbrunn. Die Schildacher Volksräte orientierten sich an dem Arbeiter-, Bauern- und Volksrat in Baden, der Landeszentrale, das war die aus der Rätebewegung hervorgegangene Landesausschuss. Und der gab genau vor, was zu tun war. Die Aufgaben der Räte war die Verteidigung der Errungenschaften der Revolution gegen reaktionäre und gegenrevolutionäre Bewegungen, die Unterstützung der vorläufigen Volksregierung, die Mitwirkung und Aufrechterhaltung der Ordnung und öffentlichen Sicherheit, Schutz von Leben und Eigentum und Kontrolle der Regierung und der Vollzugsgewalten des Landes und der Gemeinden. Dazu gehörten dann die Aktivitäten, zum Beispiel Kontrolle der Lebensmittel, ausgeübte Milchkontrolle. Hier zum Beispiel der Volksrat bietet um Rückzahlung von 112 Mark für die laut Schmieder für ausgeübte Milchkontrolle ausbezahlt wurden. Die Erstellung der Volkswehr, Nachtpatrouille, Fahnderdienst, 4 Räte waren im Erwerbslosen Fürsorgeausschuss und 2 Räte waren im Gemeinderat. Nachweisbare Mitglieder war der Vorsitzende Georg Sauerbrunn, der Schriftführer Peter Drohn, der Rechner A. Wolber, Abraham Aberle, Georg Feist, Ludwig Fuchs, Johann Haidt, Friedrich Höhn, Philipp Koch, H. Menatz, Wilhelm Probst, Matthias Schmieder, Johann Schneider, A. wohl August Wolber und Konrad Wolber. Laut Mitteilungsblatt Nummer 2 von der Landeszentrale in Karlsruhe muss bei einer Gemeinderatssitzung stets ein Vertreter mit beratender Stimme vom Volksrat zugegen sein. Es wurde aus unserer Mitte Wilhelm Probst dazu ausersehen. Wir bitten daher, sobald eine Gemeinderatssitzung stattfindet, den Mann hiervon in Kenntnis setzen zu wollen. Schreiben vom 16. Dezember 1918 und dann Gemeinderatsprotokoll. vom 10. Januar 1919 gemäß Erlass des Badischen Ministeriums des Innern vom 18. Dezember 1918 ist auf Antrag des hiesigen Volksrates Weber Wilhelm Probst hier als weiteres Mitglied des Gemeinderates aus den Kreisen der Arbeiterschaft gewählt bzw. der Gemeinderat durch denselben ergänzt. Unterschrieben dann von Wolbert Bürgermeister, Wilhelm Lehmann, Wilhelm Trautwein, Fritz Karlin, Georg Müller und Johann Maurer. Weiteres Schreiben von Georg Sauerbrunn: In der gestrigen Sitzung des Arbeiter-Volksrats wurde Christian Wolber, Metallarbeiter, als zweiter Beisitzenden Gemeinderat bestimmt. Ferner bittet der Arbeiter-Volksrat das Bürgermeisteramt, diesen zwei Beisitzern, Wilhelm Probst und Christian Wolber, jederzeit Einsicht in die dortigen Geschäfte des Kommunalverbandes zu gewähren. Aus den Arbeiterkreisen ist als weiteres Mitglied zum Gemeinderat Metallarbeiter Christian Wolber hier gewählt. Gemeinderatsprotokoll. Es gibt dann verschiedene andere Schreiben an das Bürgermeisteramt. Ich möchte da nochmal was herausgreifen. Unterzeichnete fühlen sich veranlasst, mit der Bitte an das Bürgermeisteramt heranzutreten, zwecks Überweisung von Holz zur Heizung unseres Geschäftszimmers. Diesbezüglich müssten wir an das Bürgermeisteramt bzw. an die Gemeinde die Anforderung stellen, dass uns der Betrag von 100 Mark in unsere Kasse überwiesen wird zur Deckung unserer Ausgaben. Oder noch höflicher formuliert folgendes: Wohllöblicher Gemeinderat Schildach, zur Bestreitung für Ausgaben nach unten stehender Aufstellung bitten wir wohllöblichen Gemeinderat Schildach um gütige Überweisung von 100 Mark. Okay, Sie werden kritisiert, dass das zu unterwürfig war. Man kann auch sagen, das war ganz einfach höflich. Das waren Sie so gewohnt. Ja, dass dann natürlich eine gewisse Hierarchie in Schildach herrschte, kann man zum Beispiel sehen, dass Wolbert die Angewohnheit hatte, oder man kann auch sagen Unsitte, gewisse Sachen zu kommentieren. Zum Beispiel hat er hier angestrichen vom Volksrat Schildach von Herrn Peter Thron. Ja, dass sich so ein Arbeiterrat anmaßte, sich Herr zu nennen. Gründe für nicht mehr Aktivität in Schildach waren natürlich eine klassenübergreifende Kriegsmüdigkeit. Es ging einfach ums schiere Überleben. Einem war alles ganz verleidet, grassierende Seuchen wie die Grippe damals, und viele Männer waren noch gar nicht demobilisiert. Weitergehende Revolutionsschritte bis hin zu tieferen Eingriffen in die Vermögensverhältnisse wollte die Bevölkerung weder hier noch auswärts. Und gerade die Menschen in der Provinz waren dafür aber auch für die Revolution nicht zu begeistern. Aber es gab noch andere Sachen, wie zum Beispiel Schönhofen in seinem Buch Revolution schreibt: Nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die politische und soziale Stabilisierung der entstehenden Republik war das gemeinsame Ziel der Rätebewegung im Spätherbst 1918. Die Mehrheit des Volkes, namentlich im Süden des Reichs, ist keineswegs geneigt, anstelle der alten Militärdiktatur eine solche von Seiten der äußersten Linken einzutauschen. War bei der Hausacher Konferenz der Arbeiter- und Soldatenräte am 25.11.18 beschlossen. Fast einstimmig wurde die Entschließung angenommen, dass sich die Versammlung von Leuten aller Stände geschlossen hinter die neue badische Regierung stellt, deren bisherige Maßnahmen billigt und dringend bittet, dafür besorgt zu sein, dass die auf den 5. Januar angesetzten Wahlen zur badischen Nationalversammlung unter allen Umständen stattfinden. Es gab noch eine Schildacher Volkswehr mit 15 Mann. Führer war Friedrich Höhn, Stellvertreter Jakob Feist, Waffenmeister Georg Feist und eine Reservemannschaft mit 20 Mann. Hier können wir diese Liste sehen. Rechts sind die Jahrgänge. Und hier die Reservemannschaft. Es fanden dann Wahlen statt. Das Gesamtergebnis für Baden zur Wahl der verfassungsgebenden Badischen Nationalversammlung gewann das Zentrum, also die katholische Partei, und erhielt 39 Abgeordnete, die Mehrheit Sozialdemokraten 36 Abgeordnete, die neu gegründete Deutsche Demokratische Partei 25 Abgeordnete Und für die rechtskonservative Deutschnationale Volkspartei gab es 7 Abgeordnete. Die USPD kam gar nicht mal in die Nationalversammlung. Es zeigt einfach die Bedeutung, was diese Partei hatte. Aber sie haben die Macht ergreifen wollen. Schiltach hatte eine außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung hier beim der Wahl für die Nationalversammlung mit 92,8%. Da können wir heutzutage davon träumen. An die Spitze stand in Schildach die Deutsche Demokratische Partei mit ca. 48%. Dann folgten die Sozialdemokraten mit 37%, die DNVP mit 9% und das Zentrum nur mit 4%. Zur Nationalversammlung am 19.01. Also für Deutschland lag dann die MSPD an der Spitze mit 42%, vor der DDP mit 37% und die Deutsche Nationale Volkspartei erhielt 15%. Das war schon eine Folge von dem, was in Berlin stattgefunden hat, an Aufständen der Linken. Das Gesamtergebnis für Deutschland dann, die meisten Abgeordnete erreichte die MSPD mit 165 Abgeordneten, vom Zentrum mit 90 und der DDP mit 75 Abgeordneten. Andere Parteien erhielten weniger. Das Schildacher Verhalten in der Revolution war ein überaus demokratisches Verhalten mit überdurchschnittlicher Wahlbeteiligung und der Wahl von demokratischen Parteien. Schildach war also demokratisch gesinnt. Es war eine republikfreundliche Gesinnung, die sich auch zeigte nachher am Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, was bei weitem nicht in allen Orten war. Ja, es gab keine linksradikalen Aufstände und es gab auch in Schildach keine räterepublikanischen Bestrebungen. Es war einfach ein kluges und weitsichtiges Verhalten. Der Vollzug der Revolution wurde, wie in Baden, vernünftig und friedlich vollzogen. Der Appell der revolutionären Regierung von Baden ans badische Volk war gewesen, Ruhe und Ordnung zu bewahren und der neuen Regierung Folge zu leisten. Und genau daran hat sich Schildach gehalten. Die MSPD hatte ein ganz schweres Amt, also die Mehrheitssozialdemokraten, ein ganz schweres Amt zu übernehmen. Sie mussten politische Verantwortung übernehmen für etwas, was sie überhaupt nicht verbockt hatten. Sie mussten eine neue Gesellschaft aufbauen und das gegen den Widerstand alter Führungsschichten, eine neue politische Verfassung erarbeiten. Sie mussten die Kriegs- in die Friedenswirtschaft überführen. Sie mussten das Heer demobilisieren. Sie mussten die Lebensmittelversorgung sicherstellen. Wir erinnern uns, was Ebert so wichtig gewesen war, und das Ganze unter harten außenwirtschaftlichen Bedingungen. Ja, die Revolution erreichte aber auch nicht alles. Wie ich schon erwähnt hatte, gewisse Führungspersönlichkeiten, vor allem in der Reichswehr, sind leider nicht ausgetauscht worden. Die Möglichkeit wäre gewesen, aber es war ganz einfach die Angst vor den Linken, vor dem Bolschewismus, was sie davon abhielt. Und die Aufstände der Linken unterstützten natürlich genau das. Die, vor allem Fehler war natürlich, dass die Schwerindustrie nicht kontrolliert wurde, die ganz massiv nachher die Demokratie bekämpft hat, und die Landjunker östlich der Elbe in Preußen wurden nicht unter Kontrolle gebracht oder enteignet. Damit konnte leider nicht eine dauerhafte Demokratie gewährleistet werden. Es lag aber auch noch in ein paar Verfassungsfehlern in der neuen Verfassung, die einfach zu viel Demokratie bot, aber da können wir heute Abend nicht drauf eingehen. Eine der Mängel war aber auch gewesen, dass grundlegend demokratisches Gedankengut beim Volk noch nicht angekommen war oder ankam. Und dass das Volk nicht diese Demokratie in Schutz nahm, sie verteidigte oder sich für sie einsetzte. Zum Beispiel, wohl sollte wirklich eine demokratische Armee, eine republikanische Armee aufgebaut werden, aber die Soldatenräte drängten zu Recht auch nach Hause. Sie wollten nicht weiter Soldaten spielen, bis auf Rechte, die Freikorps, die ganz gern Soldaten spielten. Ja, und als Noske versuchte, so eine republikanische Armee aufzubauen, hat er noch keine 1000 Leute zusammengebracht. Die Früchte der Revolution von 1918 sind die erste und einzige in Deutschland die allgemein und demokratisch gewählte Verfassungskonvent gewesen. Nach dem Zusammengehen mit der DDR ist das nicht geschehen. Die Verfassung der Weimarer Republik wurde erarbeitet. Aber ganz wichtig ist, aus Monarchie wurde Demokratie. Nicht mehr der Adel bestimmte, sondern das Volk bestimmte. Es gab Frauenwahlrecht. Viel früher wie in anderen Ländern. Es war der Auftakt zu einem modernen Sozialstaat, zum 8-Stunden-Tag. Deutschland war damals eine der fortschrittlichsten Demokratien in der Welt. Aber das Wichtigste war einfach, das Volk war souverän und es hatte diese unterdrückende Monarchiekaste abgelöst. Im Laufe dieses Literaturstudiums und auf der Homepage des Historischen Vereins kann man natürlich noch viel mehr über 100 Seiten über die ganze Revolution lesen. Da kann man das auf Kindle runterladen und jeden Abend ein Kapitel davon lesen. Habe ich einen sehr tiefen Respekt vor der Leistung dieser Mehrheit Sozialdemokraten, vor allem von diesen Führungsleuten bekommen. Aber auch vor denen eben in Baden, weil eben diese Führungsspitze innerhalb kürzester Zeit eine Demokratie gegen Widerstand von rechts und links etablierte. Später sind sie als November-Verbrecher verschrien worden. Scheidemann, Ebert ist 1925 schon verstorben. Scheidemann und Otto Wels, als Otto Wels wurde dann Vorsitzender der SPD. Scheidemann ist nachher Oberbürgermeister von Kassel geworden. Sie mussten 1933 aus Deutschland auswandern und Scheidemann ist 1939 in Kopenhagen verstorben und Otto Wels in Paris. Es ist schon schade, dass dieser verdienstvollen Partei die Wähler davonliefen. Und trotz der Zeit, die wir haben, möchte ich mir einfach die Freiheit nehmen, nachdem das Ganze ja doch was Politisches ist, auch hier noch eine politische Botschaft loszuwerden. Es stimmt mich wirklich traurig, wie dieser großen und erfolgreichen Partei die Wähler damals davonliefen und jetzt davonlaufen. Aber die SPD hat einfach eine große Schwäche. Statt stolz auf ihre Leistungen zu sein, spricht sie sich selber immer wieder schuldig. Und die Kritiker kamen und sie kommen immer wieder aus derselben Ecke. Es sind diejenigen, die keine Leistung erbringen, aber oder fähig sind, welche zu erbringen, die aber am lautesten schreien und damit das meiste Medieninteresse erheischen. Demokratie heißt Koalition und Konsens. Da ist überhaupt nichts Anrüchiges dabei. Und Politik bestimmt man in der Regierung und eben nicht in der Opposition. Auch diesen Fehler hat die SPD in den 20er Jahren gemacht. Entweder man schart die absolute Mehrheit hinter sich in der Demokratie oder man koaliert. Je nach Stärke kann man dann mehr oder weniger durchsetzen. Da muss man auch mal Kröten schlucken. Jeder, der irgendwo in einer Kommission ist, weiß, wie das so ist, dass man nicht einfach seine Meinung durchsetzen kann. Aber das ist Demokratie. Und das hat aber auch der Weiler zu akzeptieren, dass nicht seine Meinung unbedingt durchgesetzt werden kann, sondern dass man was Gemeinsames finden muss. Und Demokratie heißt aber auch nicht, dass 51% über 49 bestimmen können. Aber vor allem nicht eine lautstarke Minderheit. Aber für manche war und ist es weiterhin nicht akzeptabel. Die wollten lieber mit einer nachweislich demokratiefeindlichen Partei koalieren. Das ist momentan auch nicht anders der Fall. Aber vor allem jetzt sieht, dass in der Linke sich eine ausgewiesene Trotzkistin und Kommunistin für den Vorsitz bewirbt und die momentane Spitze der SPD ausgerechnet mit dieser Partei koalieren will. Das muss ich jetzt wirklich einfach noch loswerden. Vieles von dem, was heute für uns selbstverständlich ist, verdanken wir der Weimarer Republik. Die Männer und Frauen, die sich damals unter schwierigen Umständen für Deutschlands erste Demokratie engagierten, sind heute unserer Erinnerung wert, sagt Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen. Oder nochmal der Buchtitel von Robert Girdwart, die größte aller Revolutionen schuf eine Demokratie, von deren Errungenschaft wir noch heute profitieren. Wir, das Volk, alle, ein fantastisches Konzept. Demokratie ist ein Menschheitstraum, kein Alleinherrscher mehr, keine Despoten. Schauen wir doch rum, schauen wir nach Weißrussland, schauen wir nach Russland, schauen wir einfach in andere Länder. Ja, wir können froh sein, dass wir eine Demokratie besitzen. Die Geschichte der Weimarer Republik erinnert uns an wertvolle Errungenschaften der ersten deutschen Demokratie. Aber sie lehrt uns auch, wie zerbrechlich Demokratie und Rechtsstaat werden können, wenn Populisten Ängste schüren und die Menschen gegeneinander aufhetzen. Ein Statement von der damaligen Justizministerin Katharina Barley 2018. Und Agnes Heller, eine ungarische Philosophin, sagt, die Demokratie ist immer in Gefahr, besonders in Europa. Sie muss jeden Tag aufs Neue hervorgebracht werden. Oder wie jemand anders sagt, Demokratie ist ein zartes Pflänzchen, was jeden Tag gegossen werden muss. Und so danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche noch einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie gesund in Zeiten von Corona und meine Bitte, unterstützen Sie die Demokratie und nicht diejenigen, die sie bekämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank.